Hallo und herzlich willkommen zu Inside PSE, dem Podcast der Professional School of Education über die Lehrerinnenbildung an der Ruhr-Universität Bochum. Mein Name ist Matthias Kostschewa und ich habe euch in der letzten Folge, der ersten des Jahres 2024, versprochen, dieses Jahr sind wir regelmäßiger. Das hat direkt bei der ersten Folge nicht ganz geklappt, da ist ein bisschen die Postproduktion dazwischen gekommen. Jetzt sind wir ziemlich wieder im Rhythmus und wir freuen uns, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt zu einem Thema, was wir bereits zum zweiten Mal im Podcast haben. Aber es ist so groß, man kann es eigentlich nicht oft genug haben und es ist auch so dringend, dass man es auch nicht häufig genug hören kann. Wir wollen sprechen über Bildung für nachhaltige Entwicklung heute. Und mein Gast ist Anna-Katharina Hans aus dem Projekt BNI at RUB. Und da wollen wir heute ein bisschen einsteigen. Anna, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ich habe schon ganz kurz gesagt, wie euer Projekt heißt, aber magst du dich unseren Zuhörenden noch mal kurz selbst vorstellen?
Ja, genau. Ich arbeite seit Mitte letzten Jahres in dem Projekt BNI at RUB, das da auch neu angefangen hat und ein Verbundprojekt ist von der PSE, dem Optionalbereich und dem ZFW hier an der RUB. Und ja, dass das Ziel hat, Bildung für nachhaltige Entwicklung, wofür BNE ja steht, stärker in der Lehre und im Studium in der RUB zu verankern und da ein bisschen Push zu geben, damit das weiter vorwärts geht.
Bildung verstehen wir alle. Also, ob das wirklich alle verstehen vom Konzept, kann man mal überlegen, aber da können wir uns was drunter vorstellen. Nachhaltigkeit natürlich auch in seinen verschiedenen Facetten. Aber was versteht man genau unter Bildung für nachhaltige Entwicklung in dieser Kombination?
Ja, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist so in sich schon ein feststehender Begriff, deswegen gibt es ja auch die Abkürzung BNE dafür. Und das ist ein Konzept, das eigentlich schon gar nicht so neu ist. Mich hat das selber gewundert, so in der Recherche, als ich mal angefangen habe, für das Projekt zu gucken, dass es schon 2005 die erste UN-Dekade für Bildung für nachhaltige Entwicklung gab, wo ja sich die UN auf die Fahnen geschrieben hat, das Thema nach vorne zu bringen. Und jetzt ist ja, wirklich auch in der Breite, glaube ich, angekommen, dass es an vielen Stellen doch wichtig ist.
Hat also nur 20 Jahre gedauert am Ende.
Genau. Und es geht wirklich darum, in allen verschiedenen Bildungskontexten, in Hochschulbildung, in schulischer Bildung, in informeller Bildung, das Thema Nachhaltigkeit nach vorne zu bringen. Sowohl inhaltlich, dass Themen der Nachhaltigkeit stärker behandelt werden, als auch, dass es bestimmt didaktische Settings gibt oder didaktische Kniffe, wie auch immer, Methoden, mit denen man ja, Nachhaltigkeit in der Lehre, in der Bildung verankern kann oder weiterbringen kann. Das sind ganz viele Sachen, wo man sagt, okay, das ist für uns sowieso gute Bildung, aber es gibt auch ein paar spezifische, die BNE vielleicht nochmal konkret ausmachen.
Also du hast es schon aufgemacht, dass es unglaublich umfangreich ist, sich dem Thema Nachhaltigkeit in unterschiedlichsten Aspekten und dann mit dem Fokus auf Bildung zu nähern. Jetzt muss man es ja aber trotzdem irgendwie abgegrenzt kriegen, ansonsten macht man irgendwie alles und wenn man alles macht, macht man am Ende ja irgendwie nichts. Wie ist das bei BNE, wie wird das abgegrenzt?
Meinst du jetzt abgegrenzt so im Bildungsbereich oder im thematischen Bereich?
Thematisch vor allem auch.
Ist eine spannende Frage, weil ja du eben schon gesagt hast, Nachhaltigkeit, kannst du dir das darunter vorstellen und ich glaube, da fängt das an, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Ich glaube, dass das doch gar nicht so klar ist und dass es da doch viele verschiedene Sichtweisen drauf gibt. Oft werden eben diese 17 Nachhaltigkeitsziele von der UN genommen, um zu sagen, okay, das ist Nachhaltigkeit, weil die ganz gut die große Bandbreite von Nachhaltigkeit deutlich machen. Das finde ich an denen auch gut. Die gibt es ja in so bunten Würfeln, haben vielleicht viele schon mal gesehen. Und genau diese bunten Farben machen schon deutlich, wie vielfältig das Thema Nachhaltigkeit ist. Oft spricht man so von verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit, ökologische Dimension, ökonomische Dimension, soziale Dimension, oft auch nochmal eine kulturelle Dimension. Und all das gehört eigentlich zur Nachhaltigkeit dazu, aber das macht, wie du sagst, die Abgrenzbarkeit auch super schwer, weil dann kann auf einmal alles irgendwie nachhaltig sein oder Nachhaltigkeit sein, was auch nicht unbedingt schlecht sein muss, weil es natürlich alles wichtige Themen sind, die eben dafür auch wichtig sind, dass unsere Welt sich transformiert zu einer besseren. Aber dennoch ist es, glaube ich, auch wichtig, in diesem Sammelsurium Prioritäten zu setzen.
Ich habe das gemacht, also immer, wie wir das alle tun, wenn wir denken, was ist denn das genau? Also geht's auf Google? Dann geht es auf Wikipedia meistens. Ich bin auf Google Bilder in dem Fall gegangen und ich habe einfach Nachhaltigkeit eingegeben, was das alles und nichts ist. das Spannende ist, bei den Bildern, die zumindest Google ganz weit oben hat, ist es sehr konsistent eigentlich. Also da ist gar nicht so diese Vielfalt, sondern es ist grün, weil wenn man Nachhaltigkeit sucht, also grün ist die ganz klare Farbe, manchmal kommt ein bisschen blau hinzu, das ist dann, wenn die Erde dargestellt wird als blauer Planet. Und es hat immer was mit Natur. Und ganz bekannt ist, ich kann es auch nur wirklich, ich kann es jetzt hier vormachen, aber die beiden Hände, die so eine Schale quasi bilden, da drin etwas Erde und dann eine kleine Pflanze oder gefotoshoppt vielleicht auch ein ganzer Baum, der wächst. Das fand ich, also es ist tatsächlich das Bild, was einem in den Kopf kommt, wie wir da geprägt sind. Aber du hast es gerade schon aufgemacht, bei Bildung für nachhaltige Entwicklung und bei den 17 Zielen der UN sind ja viel größere Facetten mit dabei. Wenn du jetzt so ein Ziel dir rauswählen müsstest von den 17, es ist eine blöde Frage, das ist mir klar, aber ich muss sie natürlich stellen. Aber wo würdest du sagen, als klar, wenn man jetzt loslegen möchte, sich mal damit zu beschäftigen, wo würdest du anfangen bei den Zielen?
Ja, also wenn es darum geht, sich damit zu beschäftigen, würde ich, glaube ich, raten, fängt man mal damit an, was einen vielleicht auch besonders interessiert, damit man dann auch die Motivation dafür hat. Wenn ich jetzt sagen würde, wo würde ich sagen, das wäre besonders wichtig, sind es, glaube ich, wirklich diese ökologischen Ziele, auf die du ja gerade mit den Bildern, mit den Farben grün und den Bäumen schon angespielt hast. Es gibt so ein ganz spannendes Modell, finde ich, dass die Nachhaltigkeitsziele so ein bisschen priorisiert, das heißt Tortenmodell, wo quasi die Ziele in so Stockwerken wie bei der Torte angeordnet sind und das so ein bisschen davon ausgeht, wenn die untere Ebene nicht feststeht, dann können die oberen auch irgendwie nicht erreicht werden, beziehungsweise wackelt die ganze Torte und es funktioniert einfach nicht. Und da sind auch diese ökologischen Ziele ganz unten angesiedelt, weil klar ist, wenn unsere Umwelt nicht funktioniert, wenn unser Planet gar nicht lebensfähig ist, dann ist der Rest im Prinzip auch egal, wenn man es jetzt böse sagen würde. Deswegen glaube ich schon, dass gerade diese Ziele, also die Ziele, Maßnahmen zum Schutz vom Klimawandel, Schutz des Lebens an Land und des Lebens unter Wasser, das sind, glaube ich, schon zentrale Dinge, um die es wirklich geht und die jetzt wirklich brennen. Das ist ja auch das, was überall immer in den Nachrichten, in Diskussionen ist, worum es, wenn wir über Klimawandel reden, ja auch genau geht. Also das ist schon das, was wirklich brennt. Man darf darüber aber, finde ich, genau diese sozialen Dinge wie keine Armut, kein Hunger, Zugang zu sauberem Wasser und so nicht vernachlässigen. Also ich glaube, die Lebensbedingungen von vielen Menschen auf der Welt, die es nicht so gut haben wie wir, sind auch ganz zentral und die leiden ja auch noch mal viel mehr unter dem Klimawandel. Also da bedingen sich diese Dinge auch immer gegenseitig.
Das ist ja was man sehr oft bei dem Thema auch lesen und hören kann, dass der Klimawandel in seinen katastrophalen Auswirkungen ja vor allem die trifft, die sowieso schon, zum Beispiel was das Thema sozioökonomischer Status angeht, eher weltweit gesehen unten angesiedelt sind. Wobei ich auch nochmal interessant fand, wir haben, glaube ich, 2023 kamen jetzt die Zahlen, in Deutschland quasi kontinuierlich über 1,5 Grad schon erreicht. Also unbetroffen sind wir vor Ort am Ende des Tages definitiv auch nicht. Du hast ein paar von den Zielen gerade angeteasert. Ich weiß immer, Bildung ist Nummer 4. Das ist das, was ich mir selber merken kann. Ich kann schon mal so viel verraten. Wir werden im Laufe der Folge ganz explizit auf 14 eingehen, nämlich das Leben unter Wasser. Denn wir haben uns noch ein paar O-Töne geholt von einer Organisation, die sich vor allem der Nummer 14 verschrieben hat. Aber so viel erstmal nur angeteasert dazu, später mehr. Wir könnten jetzt wahrscheinlich hier 3 Stunden Podcast machen und hätten die 17 Ziele nicht annähernd besprochen. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, die sagen, ja, man hört das, die Würfel habe ich vielleicht auch schon mal gesehen, aber es ist nichts, was bei mir jetzt präsent im Kopf ist, wo man sagen kann, da ist eine gute Quelle online, offline, um mal loszulegen, um reinzukommen ins Thema.
Also wo ich spontan mal nachgucke, wenn ich nochmal nachgucken will, was sind nochmal die 17 Ziele und was haben die auch so für Unterziele und was ist so die Formulierung, ist einfach die Seite 17ziele.de, so heißt die auch einfach, weil man da ganz gut zu jedem Ziel direkt gucken kann, was ist nochmal die Formulierung von dem Ziel genau, welche Unterziele gehören alle dazu, weil jedes dieser Ziele hat nochmal so 5 bis 10 Unterziele, die da erreicht werden sollen und wo es auch mal schon so einen kurzen Abschnitt dazu gibt, was macht dieses Ziel aus und wie ist auch der aktuelle Stand mit so einer Statistik oder so, die wirklich zu den Zielen so einen ganz knappen Überblick gibt. Und nett, die Seite hat auch immer sowas, die nennt das To-Dos mit T-U für tun, weil die so ein bisschen Tipps gibt, was man selber auch mal als Anregung mitnehmen kann, wenn man in seinem eigenen Verhalten was verändern will, so in Richtung der Ziele.
Die Website findet ihr natürlich in den Shownotes, um direkt drauf zu gehen, vielleicht auch schon beim Hören des Podcasts. Das, was man selber tun kann, auch da werden wir mit Sicherheit gleich nochmal etwas näher drauf eingehen. Ich will aber vorher mit dir erstmal so ein bisschen thematisch auch in euer Projekt reinschauen. Bevor wir ganz gezielt ins Projekt gehen, würde mich aber erstmal interessieren, was fasziniert oder begeistert dich eigentlich am Thema Nachhaltigkeit?
Ja, das ist eine spannende Frage, die habe ich mir vor kurzem selber auch gestellt, weil ich mich für so ein Projekt beworben habe, wo man so ein Motivationsvideo aufnehmen muss und ich da auch erklären muss, okay, was fasziniert mich eigentlich an Nachhaltigkeit oder was war mein Auslöser, mich damit zu beschäftigen.
Aber du durftest normal sprechen. Ich habe das letztens, ich habe das selber mal Studierenden aufgedröselt, weil ich es witzig fand. Die nicht. Ich soll Motivationsvideo, ich wollte das als Gedicht haben. Ah. Ich habe von Gedichten überhaupt keine Ahnung. Ich fand es einfach lustig, sich auch mal andere Art und Weise damit zu beschäftigen. Aber du durftest normal reden, glaube ich.
Genau, die Vorgabe war nur, es sollte kreativ sein. Da kann man sich da ein bisschen was überlegen, was kreativ ist. Aber genau, ja, und da habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und habe gar nicht so richtig den Punkt gefunden, wo ich jetzt sagen würde, okay, deswegen interessiert mich Nachhaltigkeit oder seitdem. Sondern bin so ein bisschen darauf gekommen, dass das eigentlich für mich ein Thema ist, das schon immer so mit meiner Biografie zu tun hat. Also meine Eltern haben einen Bauernhof, weil ich bin irgendwie mit diesem Wissen, wo zum Beispiel unsere Nahrung herkommt oder so, aufgewachsen, mit auch dem Wissen, wie die Tiere leben, die wir dann schlachten und essen. Also irgendwie war das für mich, was einfach dazugehörte, wo ich mir als Kind auch gar nicht vorstellen konnte, dass andere Salate im Supermarkt kaufen, weil das für mich irgendwie komisch war, weil das gab es halt immer bei uns so zu Hause. Und ich habe dann ganz viel katholische Jugendarbeit gemacht, wo wir uns auch eigentlich ja gar nicht explizit mit so Themen von Ökologie oder von sozialer Nachhaltigkeit beschäftigt haben, aber wo das auch immer so mitlief, wo immer klar war, wir versuchen irgendwie beim Einkaufen darauf zu achten, was kaufen wir eigentlich. Wir fühlen uns irgendwie auch mit der Natur verbunden. Also wir waren auch immer in Zeltlagern, wo sowas ja auch eine Rolle spielt. Und dann habe ich später auch selber so im Jugendverband Bildungsarbeit gemacht und da zum ersten Mal so gemerkt, okay, das sind auch Themen, die man explizit weitergibt, wo man dann mit Jugendlichen über, keine Ahnung, Wasserverbrauch oder so diskutieren kann. Und ja, das hat sich für mich irgendwie so durchgezogen, einfach so. Und dann, bevor ich an die RUB kam, habe ich in Dortmund an der TU gearbeitet und da haben wir bei uns am Lehrstuhl auch irgendwann mal darüber diskutiert, ja, was ist eigentlich mit Nachhaltigkeit hier bei uns? Und da ist das zum ersten Mal für mich in so einen beruflichen Kontext irgendwie reingeschoppt, wo ich dachte, okay, eigentlich ist das nicht nur ein privates Thema, sondern ein Thema, das man natürlich auch an allen Ebenen sich mit beschäftigen sollte.
Du hast es gerade so ein bisschen schon angeklungen, du bist von deiner Profession her Lehrerin, also nicht den klassischen wissenschaftlichen Weg gegangen, wir machen das ja im Podcast ganz gerne, so ein bisschen zu schauen. Hat das in deiner Laufbahn als Lehrerin an Schulen auch eine Rolle gespielt, das Thema?
Wenn ich ehrlich bin, nicht. Also finde ich rückblickend auch erstaunlich, dass das irgendwie nirgendwo vorkam. Ein bisschen natürlich, also meine Fächer sind Mathe und katholische Religion und in Religion ist das natürlich, gerade wenn man über das Thema Schöpfung spricht, irgendwie ein Thema, da geht es immer so um Schutz der Umwelt und so, oder wenn man da ja über Nächstenliebe spricht, geht es auch um Menschenrecht oder darum, wie behandle ich Menschen, meine Nächsten, aber auch weltweit. Also da sind ethische und soziale Fragen und so weiter natürlich Themen, aber so richtig geframed oder zum Thema BNE kam das eigentlich nie vor. So im Rückblick wirklich ein bisschen merkwürdig. Ja, aber es war eigentlich in meiner Ausbildung und auch in meinem Referendariat nicht so richtig ein Thema, nee.
Das finde ich wirklich spannend, auch wenn ich in meine eigene Biografie zurückschaue. Wann hat so diesen Klickmoment gehabt? Wow, das ist nicht einfach ein Nischenthema, es ist irgendwie nett, sich ökologisch vernünftig zu verhalten, sondern es ist eine existenzielle Frage tatsächlich. Und ich habe für mich festgestellt in dieser Sache, dass ich rückblickend da viel früher mit Kontakt hatte, aber das überhaupt nicht kapiert habe. Ich bin selber auf einer katholischen Klosterschule gewesen. Haben wir mal mit Karim Ferradoni, der hat nämlich sein Referendariat an besagter Schule gemacht, in einer Folge drüber gesprochen, wer da mal reinhören möchte. Das ist eine sehr spannende, aufrüttende Folge gewesen. Da war das Thema Religionsunterricht. Einfach ein großes auf der Schule, auch ein Thema, mit dem ich persönlich viel anfangen kann. Und ich bin kurz bevor ich Abi gemacht habe, das war die Zeit, wo der berühmte Film von Al Gore, Eine unbequeme Wahrheit, rauskam. Das war dann durch unseren damaligen Rallye-Lehrer. Ganz, ganz großes Thema. Diesen Turn habe ich trotzdem nicht verstanden damals. Und ich glaube, wenn man Abitur macht, ganz doof kann man nicht sein, aber es hat nicht gereicht, um diesen Weitblick zu haben, das kann ich im Nachgang sagen. Und dann ist das Thema bei mir echt verschwunden. Das hat also in meinem Studium, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ganz geringe Rolle gespielt, also inhaltlich, sondern es ist reingekommen über eine private Beschäftigung und über Menschen in meiner Umgebung, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und dann, ohne dass ich das noch klar sagen kann, gab es natürlich irgendwann diesen Klickmoment, wo man sagt, Moment, da ist was. Aber es finde ich spannend, dass du das ähnlich sagst, dass bei dir in der Schule, dass auch aus der Lehrkraftperspektive, trotz einem Fach wie Religion, klassische andere sind Bio und Erdkunde, die man immer nennt für das Thema, eigentlich ein prädestiniertes Fach zu haben, um sich damit auseinanderzusetzen. Weißt du, wie das heute aussieht? Also ist das Teil von Lehrplänen, von Schulbüchern, von Unterrichtsmaterial?
Konkreten Einblick habe ich nicht, also ich könnte es jetzt nirgendwo dran festmachen. Es ist aber ja eigentlich vorgeschrieben, dass es so sein müsste. Also ich glaube, in jedem Bundesland ist irgendwie BNE zumindest für den Schulkontext, eigentlich auch für den Hochschulkontext ein Thema, das auf jeden Fall behandelt werden muss. Und ich denke schon, dass das größer einzieht, wie du sagst, fachspezifisch bestimmt unterschiedlich. Ich vermute, dass es auch viel stärker jetzt nochmal so geframed wird in Schulbüchern, in Lehrplänen. Und ja, bei der Ausbildung kommt es, glaube ich, sehr stark auf den Standort an. Also ich glaube, es kommt stark darauf an, ob Lehrende an den Unis sich dafür interessieren, das einzubringen. Und auch an den ZFSLs kommt es, glaube ich, auch stark darauf an, wer das macht. Ich weiß, dass das ZFSL in Dortmund da wirklich irgendwie hintersteht und die wirklich viel zu dem Thema machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr personenabhängig ist, wie das ja bei vielen solchen Themen einfach ist.
Absolut.
Und ja, davon loszukommen, dass man das auch strukturell verankert, ist, glaube ich, die große Herausforderung, sowohl für Schulen als auch für Hochschulen.
Ja, oder für die Gesellschaft an sich. Ja. Am Ende, die allermeisten in unserer Gesellschaft sind ja nicht in Schule oder Hochschule unterwegs. Aber genau diese Verankerung, das ist ja Teil eures Projektes, beziehungsweise auch eigentlich Hauptauftrag. Mhm. BNE Edrup. Das ist mal ein Projektname, der sofort verständlich ist. Das ist wirklich schön. Das muss man nicht groß aufdröseln. Zumindest Bildung für nachhaltige Entwicklung an der Ruhr-Universität. Du hast gerade schon gesagt, du bist im letzten Sommer gestartet, 2023, und das Projekt ja auch. Das heißt, ihr seid ganz frisch am Werk und wir haben jetzt einen Zeitpunkt für die Podcastaufnahme, glaube ich, gewählt, wo ein bisschen schon was gemacht werden konnte, aber wo auch noch ganz viel vor euch liegt. Erzähl mal ein bisschen über das Projekt BNE Edrup und deine Arbeit.
Genau, das Projekt hat eigentlich sagst du ja, in dieser strukturellen Verankerung, was es so erreichen soll, aber es hat eigentlich einen ganz konkreten Auftrag. Zum einen soll ein Selbstlernportal für alle Studierenden von der RUP und dann auch weiter darüber hinaus nutzbar entstehen, wo man was über die 17 Nachhaltigkeitsziele lernen kann. Also es wird so kleine Module geben zu den verschiedenen Zielen, wo ein bisschen Input drin ist, wo auch nochmal Perspektive von Lehrenden hier von der Ruhr-Uni drin sind und dann größere Module, wo man sich mit einzelnen Zielen nochmal intensiver beschäftigen kann. Und das soll perspektivisch ergänzt werden, auch nochmal um Lehrangebote von Lehrenden hier an der RUP, die auch nochmal sich explizit mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Da gibt es auch schon welche, also die müssen ja nicht alle völlig neu erfunden werden, sodass dann das wirklich ein Modul ergibt, das Studierende sich auch in ihrem Studium anrechnen lassen können. Also deswegen steckt zum Beispiel Optionalbereich mit drin, darüber ja auch die PSE im Prinzip, dass das wirklich im Studium integriert werden kann. Das ist nicht so ein On-Top-Thema, das mache ich mal so nebenbei, weil ich mich interessiere, ist, sondern ein Thema, das einfach im Studium ganz normal drin sein kann. Und mein Wunschvorstellung wäre natürlich, irgendwann auch drin sein muss. Da wird das Projekt, glaube ich, leider nicht hinführen können oder nicht darauf hinarbeiten können. Aber es wäre natürlich das, was eigentlich Ziel sein sollte, dass es überall drin vorkommt. Und eine zweite Zielrichtung, deswegen steckt ja vor allem das ZFW auch mit in dem Projekt drin, ist, dass natürlich Lehrende auch die Kompetenzen brauchen, das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Lehre einzubringen und auch ja, auf verschiedene Arten und Weisen einfach lehren oder mit Studierenden gestalten zu können.
Damit hast du die Partner ja angesprochen. Ich glaube, ZRW müssen wir einmal aufdröseln, Zentrum für Wissenschaftsdidaktik. Mhm. Das ist, haben wir häufiger im Podcast, mit den Akronymen wirklich so eine Sache im Hochschulbereich. PSE ist in diesem Podcast etwas leichter, Optionalbereich ist netterweise ausgeschrieben. Aber es ist ein Dreierkonsortium und alle haben immer wieder miteinander zu tun, logischerweise. Aber in diesem Dreierkonsortium ist es auch ja, mehr oder weniger eine Premiere-Zusammenarbeit. Es gibt immer mal wieder Schnittstellen, die wir haben, die sich auch ganz logisch ergeben. Aber warum diese drei Partner an der Ruhr-Uni?
Also warum es dazu gekommen ist, müsste man, glaube ich, die Leute fragen, die das Projekt beantragt haben. Das war ja vor mir. Aber
ja, die treffen sich zum Kaffee und haben eine Idee. Das ist meistens so, wie das läuft mit Anträgen.
Genau. Aber es macht schon Sinn, weil natürlich das ein Thema ist, das Lehre im Ganzen angehen muss. Und deswegen braucht man auch alle PartnerInnen, die was mit Lehre zu tun haben. Also da gibt es natürlich noch viel mehr. Aber man braucht zumindest irgendeine Seite, die sich vor allem an Studierende richtet, die sich und dann eine, die sich vor allem an Lehrende richtet. Und deswegen im Zentrum für Wissenschaftsdidaktik ist der Bereich, in dem ich da angesiedelt bin, auch die Hochschuldidaktik, also die wirklich vor allem die Angebote für die Bildung von Lehrenden macht. Und genau das braucht es, glaube ich, so Zusammenarbeit von Ansprache von Studierenden und von Lehrenden parallel, damit das einfach gut zusammenlaufen kann und es wirklich, ja, die Lehre sich auch ein bisschen verändern kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz dahinter. Und das, wo diese Zusammenarbeit gut funktioniert. Und wenn man dann perspektivisch guckt, warum machen wir das eigentlich? Klar, sollen natürlich alle Studierenden gebildet werden. Einmal die, die später in Wirtschaft gehen oder so und da Gesellschaft gestalten. Und deswegen ist die PSE, finde ich, auch ein total wichtiger Partner, weil es ja auch um die geht, die nachher Bildung weitertragen, dann an die Schule, an die Kinder und Jugendlichen, die danach dann die nächste Generation werden.
Ich habe gerade nicht, wann habt ihr offiziell einen Projektstart gehabt? 1.7. letztes Jahr?
Ja.
Also in dem, genau, muss ist meistens so diese klassischen, entweder zum Semester oder mittendrin. Ich finde das sehr schön, wie du es sagst, und wir haben uns nicht abgesprochen, das will ich ganz klar sagen. Ich habe dir zwar ein paar Beispielfragen geschickt, aber es ist unabgesprochen. Wir waren bei einer Tagung gewesen von der PSE aus zum Thema künstliche Intelligenz, auch eines der großen Trendthemen, auch hier im Podcast schon gewesen. Und da sind wir mit einer sehr steilen These in die Wissenschaftscommunity gegangen, die ich überhaupt nicht steil finde, aber die so formuliert war, dass die ein paar Leuten auf die Füße tritt. Und das war, egal bei welchem Thema, ihr kommt an uns als Lehrkräftebildung nicht vorbei, weil wir sind die Schnittstelle zu den Lehrkräften von morgen und damit auch zu dem, was die Studierenden von morgen mitbekommen an Ideen, an Eindrücken, an Sichtweisen, an Themen. Und deswegen finde ich das ganz schön, dass du es gerade nochmal so aufgemacht hast, diese Perspektive. Es ist wichtig, dass wir aus der Uni die Themen in die Schulen aktiv hineintragen können. Das ist bei uns ja nicht nur die Perspektive an die Studierenden zu gehen, sondern ja auch an aktive Lehrkräfte über die Teachers Academy am Ende des Tages. Du hast es gerade schon angedeutet, wie Profitieren aussehen kann oder auch die Notwendigkeit. Aber ein bisschen mehr Detail würde ich da gerne noch reingeben. Ihr plant Online-Kurse, Module, die man belegen kann. Nimm uns da mal mit rein. Also die 17 Ziele kann ich mir nehmen. Wie gesagt, 14 schauen wir uns gleich an. Leben unter Wasser. Leben unter Wasser, das kann ich ein Leben lang studieren. Also sehr, sehr umfangreich. Wie geht ihr da vor? Also wie nehmt ihr euch so ein Thema an? Zumal das ja von der Expertise, die dafür erforderlich ist, unglaublich umfangreich ist. Da gehe ich, ohne dass das böse ist, klingt wahrscheinlich böser, als es soll, aber das wirst du ja wahrscheinlich alleine nicht können, diese ganzen Expertisen mitzubringen.
Ja, ganz genau. Das ist die ganz große Herausforderung, dass einmal, wie du sagst, die Themen riesig sind und dann auch so facettenreich. Deswegen, genau, brauchen wir eben da auch externen Input für. Genau, wie sind wir da rangegangen? Ja, erstmal so ein bisschen geschaut, recherchiert. Ich habe wirklich erstmal geschaut, was gibt es eigentlich schon an ähnlichen Angeboten? Gibt es eigentlich schon Online-Ressourcen zu den Nachhaltigkeitszielen? Gibt es vielleicht auch schon andere Selbstlernkurse? Und wenn man genau schaut, gibt es da einfach auch schon Dinge. Und dann musste man sich ein bisschen überlegen, okay, was macht jetzt so ein RUB-spezifisches Angebot aus? Da sind wir dann so ein bisschen darauf gekommen, okay, dass wir das Interviews machen wollten mit Lehrenden und Forschenden von der RUB, die einfach ihre Perspektive nochmal mit reinbringen und vielleicht auch so ein bisschen lokalen Anschluss nochmal schaffen können. Und ja, ansonsten haben wir wirklich uns auch viel an Quellen bedient, die es einfach schon gibt, weil es natürlich auch zur Nachhaltigkeit zugehört, Sachen einfach zu nutzen, die es gibt und nicht immer was neu zu machen, zu produzieren und dafür Ressourcen zu verschwenden. Also auch das, also auch Arbeitszeit und auch virtuelle Ressourcen sind ja Ressourcen, die es einfach gibt. Genau, deswegen haben wir dann Infovideos gesichtet, die es gibt zu den Nachhaltigkeitszielen und davon dann eine Reihe ausgewählt, wo wir sagen, okay, die können wir gut nutzen, haben geschaut, wie wir die an die Nutzungsrechte dafür kommen. Und genau, dann habe ich ein bisschen zu den Einzelzielen nochmal recherchiert, was man noch so drumherum an Wissen haben könnte, dass man so ein bisschen zu diesem Basis-Input hat. Und dann, wenn es an diese größeren Aufbaumodule zu den Zielen geht, werden wir wirklich auf externe Expertise zurückgreifen und da einfach hoffen, dass wir da gute ExpertInnen finden, die uns dazu dann nochmal größere Module irgendwie gestalten oder zumindest den Inhalt dafür liefern. Weil, wie du sagst, kann ich nicht.
Also als jemand, der sich in seiner Arbeit für Open Education engagiert, geht mir natürlich das Herz bei Sätzen auf, wie es ist, nachhaltig Dinge zu nutzen, die da sind. Also da komplette Zustimmung. Wie umfangreich sollen diese Kurse, Module werden? Also wie viel Zeit wird man da reinstecken am Ende als Studi, um so einen ersten Eindruck zu bekommen?
Also diese Basismodule, diese einzelnen, sollen ungefähr in einer Stunde bearbeitbar sein jeweils. Also dass man sich eine Stunde ungefähr mit jedem Ziel beschäftigt. Das sind jetzt ja schon mal 17 Stunden, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Unsere Aufbaumodule werden dann nochmal umfangreicher, das muss man dann aber nicht zu jedem Ziel machen, kann man ja zu denen machen, die einen interessieren. Und wenn es dann wirklich als Lehrveranstaltung angerechnet werden soll, soll das was sein, was im Rahmen von 2 CP liegt. Das heißt, da wird dann nochmal klar, okay, da muss man ab und zu nochmal einen Test in so einem Moodle-Kurs machen und muss 5 von diesen Aufbaumodulen, so im Moment der Plan, belegen und dazu dann nochmal am Ende einen Test machen, ob man da gut aufgepasst hat sozusagen. Genau, und dann wird man das sich auch hoffentlich als Lehrveranstaltung anrechnen lassen, vermutlich, so ist bisher der Plan, dann in Kombination mit dem Seminar nochmal, dass es dann insgesamt ein Modul von so 5 CP ergibt, die so im Optionalbereich ja ganz gang und gäbe sind, sich da diese Module zusammenzubauen.
Die Klassiker. Standardfrage, die ich da immer stelle, ist man als Studi weit genug im Bachelor, wo ja der Optionalbereich angesiedelt ist, um die Tragweite zu greifen?
Ich glaube, man kann die Frage mit Ja und Nein beantworten. Also das Thema Nachhaltigkeit ist unfassbar komplex und ich glaube, fast niemand kann in der Lage sein, das wirklich umfassend zu greifen. Auch niemand kann in der Lage sein, alle Ziele gleich gut zu durchdringen, weil sie einfach alle an sich schon so unterschiedlich sind, auf so unterschiedliche Fachgebiete einfach hinweisen, dass das gar nicht möglich ist, mit allem auszukennen. Dazu sind alle Ziele eigentlich auch interdisziplinär und beschäftigen sich mit mehreren Disziplinen, sodass das auch nicht funktioniert. Dennoch glaube ich, dass auch Studierende im ersten Semester in der Lage sind, sich damit zu beschäftigen und zumindest die Grundlagen der einzelnen Ziele zu verstehen und zu verstehen, was steckt da so hinter, was sind die Probleme, die dahinter stecken, einzelne Konflikte vielleicht auch zu sehen, die zwischen den Zielen bestehen, aber auch einzelne Synergien und so, ja, die Grundstimmung von dem, worum es eigentlich geht, mitzunehmen, die Vielfalt mitzunehmen und dann sich in einzelnen Zielen vielleicht auch ein bisschen spezifischer damit zu beschäftigen. Da ist dann auch ein bisschen die Möglichkeit, so zu gucken, okay, was ist eigentlich das Fachwissen, was ich schon mitbringe aus meiner Disziplin oder aus dem, was ich bisher gelernt habe. Daran kann man anschließen und anderes ist vielleicht komplett neu. Das ist dann für jeden, glaube ich, auch individuell.
Das heißt, man müsste eigentlich meine Frage-Behauptung von gerade sogar umdrehen. Man kann sich gar nicht früh genug damit beschäftigen, aus persönlicher wie auch Fachperspektive.
Würde ich dir zustimmen.
Wie ist euer Zeitplan? Also je nachdem, wer uns jetzt hört. Ich selber erstelle seit vielen Jahren Online-Module zum Selbstlernen. Und ich weiß, das ist unfassbar viel Arbeit. Und viel, viel mehr als das, was ich dann nachher durcharbeite, das zu konzipieren, Menschen zu finden und nicht zuletzt das auch in ein Format zu bringen, dass man einfach Spaß dabei hat, das zu tun. Was plant ihr im Projekt? Wann können wir erste Ergebnisse quasi bestaunen?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Ich habe mich dazu noch nie offiziell irgendwo geäußert, weil ich es auch super schwierig finde. Und gerade diese ganzen Variablen, die da mit drinstecken, also Leute zu finden, die was für einen machen, zu gucken, wie schnell kriegen die das hin, alles Dinge, die uns jetzt gerade auch noch anstehen. Ich habe intern mal so die Hoffnung geäußert, dass wir vielleicht so einen Prototypen im kommenden Wintersemester mal testen können. Mit dem Hinweis, dass dann vielleicht noch nicht alle Aufbaumodule fertig sind, dass man sich dann vielleicht nicht aus 17 was aussuchen kann, sondern nur aus 10. Ich möchte das aber nicht versprechen, dass das klappt. Man wird dann sicher schon mal was sehen können. Also es wird dann schon was fertig sein. Ob es soweit ist, dass wir dann einen kompletten Testlauf starten können, möchte ich noch nicht versprechen. Genau. Ich muss dazu aber sagen, dass ich auch super viel Hilfe bekomme, also weil du gerade gesagt hast, wie viel da so drin steckt. Also genau, zum Beispiel bei der Aufnahme dieser Videos habe ich ja von der PSE super Unterstützung mit der Rüya bekommen, die sich ja auch um den Schnitt nochmal kümmert und um die Gestaltung der Videos. Und bei der Gestaltung dieses Moodle-Raums und dieser digitalen Lerneinheiten habe ich auch tolle Unterstützung von ZFW, die haben ja das E-Team, das sich auch um solche Sachen kümmert, die super viel in diesem Moodle-Raum machen. Und gerade zum Beispiel damit beschäftigt sind, die Videos, die wir schon als Infovideos bekommen haben, nochmal mit Untertiteln zu hinterlegen, weil da keine bei waren.
Also, oh, herrliche Aufgabe. Geht mit KI heute ein Ticken einfacher an der einen oder anderen Stelle, aber immer noch.
Genau, die Aufgabe. Haben da auch schon gute Lösungen gefunden, aber es ist natürlich trotzdem Arbeit, die man machen muss. Und ja. Das ist total super. Also, da sind diese drei Partner natürlich auch eine super Bereicherung, weil man von allen dreien eben die Ressourcen nutzen kann, Und es in allen für verschiedene Sachen tolle ExpertInnen gibt.
Ich habe das in dem Podcast bestimmt schon mal erwähnt. Es ist ja meine eine Biografie. Ich bin als E-Teamer, als Student gestartet im ZFW vor über 10 Jahren, ist schon ein paar Tage her. Aber da ist meine Begeisterung für das Thema Digitales und Kontextlernen aufgekommen. Von daher, ich weiß, was das mit einem machen kann, wenn man so viel Verantwortung bekommt, als nicht studentische Hilfskraft, sondern viel mehr auf Augenhöhe von Menschen gesehen wird. Und wenn es dann noch so ein Thema wie Nachhaltigkeit ist, glaube ich, noch mal viel, viel mehr. Von daher, ich glaube, das ist beidseitig. Also nicht nur die Unterstützung für euch im Projekt, sondern auch das, was die Studierenden da ganz aktiv mitnehmen können durch diese Zusammenarbeit. Man findet natürlich Informationen und auch, wie es dann weitergeht bei euch auf der Website. Die haben wir in den Shownotes, wobei bne@rupp ist natürlich bne.rupp.de. Also relativ simpel. Und ihr habt aber als E-Mail-Adresse bne-projekt, da war ich ein bisschen enttäuscht.
Ja, ich hätte das auch gern anders gehabt. Es war aber nicht anderes möglich, weil so kurze E-Mail-Adressen nicht mehr vergeben werden können, weil das zu stark Spam-anfällig ist, wurde mir vom IT-Services
Grüße so gesagt. Von der Hauptmailadresse der pse@rupp.
Ja, da habt ihr vielleicht noch Glück gehabt. Oder ja, ihr wart ein groß genuger Bereich, dass das okay war.
Ja, ist wahrscheinlich eher geschuldet, dass die E-Mail-Adresse wahrscheinlich seit 2010, seit es die PSE in dieser Form gibt, wahrscheinlich auch geben wird. Ja. Übrigens, ihr müsst die nicht benutzen, weil ich dir gerade gesagt habe, wir haben spezifischere, findet ihr auf unserer Homepage. Das ist deutlich besser, wenn man ganz konkret Fragen hat. Ansonsten kann man die, dafür ist ja da auch nutzen. Jetzt hast du bei den Punkten das ja aufgemacht, schon einmal auf die 17 Ziele einzugehen, aber du hast es auch erwähnt, es geht natürlich darum, eine RUPP-Perspektive in die ganze Sache mit reinzubringen. Wie habt ihr das vor im Projekt? Also was macht die Ruhr-Universität aus im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung?
Also ich glaube, der starke Punkt der Ruhr-Universität ist, dass sie eben so viele verschiedene Fachdisziplinen hier am Campus hat und damit eben aus dieser großen Facettenreichheit auf diese Ziele gucken kann, die man ja, habe ich ja eben schon gesagt, auch braucht, um überhaupt diese Ziele fassen zu können. Und da aus so vielen verschiedenen Perspektiven draufschauen zu können und für so viele Teile davon ExpertInnen da zu haben, ist, glaube ich, ein ganz großer Schatz, den wir so ein bisschen heben wollen. Genau, indem wir auch für diese Interviews wirklich versucht haben, immer Leute aus unterschiedlichen Fachbereichen zu gewinnen, ganz unterschiedliche Perspektiven zu haben und vielleicht nicht immer nur so die erwartbare Perspektive. Also wir werden mit einer Literaturwissenschaftlerin sprechen, die was zu Biodiversität in der Literatur macht. Und haben da zum Beispiel schon mal eine ganz unerwartete Perspektive. Man hätte ja vielleicht Biologie erwartet bei so einem Thema. Wir leben an Land, aber wir haben gedacht, okay, wir wollen auch mal ganz andere Perspektiven drin haben. Gestern habe ich mit einem Theologen gesprochen über menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Also auch da was, wo man sagen würde, okay, da kann man doch die Wirtschaftswissenschaften fragen, aber wir haben einfach mal eine andere Perspektive mit reingeholt.
Wenn das hier ein Videopodcast wäre, dann hätte man gerade sehen können, bei dem Wort Literaturwissenschaftlerin sind bei mir so ganz kurz die Augenbrauen hochgegangen, weil ich auch was mit komplett anderem gerade gerechnet habe, aber es finde ich total schön und das macht das aus, was du gerade gesagt hast, diese Vielfalt, die der Campus da bietet.
Ja, genau. Wir haben natürlich auch jemand aus der Wirtschaftswissenschaft mit drin und auch jemand aus der Biologie, also natürlich kommen diese Sachen auch rein, aber wir wollten eben wirklich diese Vielfalt zeigen.
Ja, ich glaube, es wäre auch blank naiv zu glauben, man könnte ohne wirtschaftliche Gesichtspunkte Nachhaltigkeit am Ende betreiben. Beziehungsweise eigentlich muss man das genau umformulieren, man könnte wirtschaften, ohne nachhaltig zu sein. Das sollen andere klären. Grüße gehen an Christian Lindner raus. Das lassen wir drin. Ja, zwischendurch. Das machen wir in Inside PSE sowieso. Also ein bisschen draufhauen muss ja zwischendurch auch mal sein an der einen oder anderen Stelle. Wir haben jetzt an den unterschiedlichen Sachen gesehen, wie man in unterschiedliche Themen dann einsteigen kann. Trotzdem bleibt es natürlich, wir reden jetzt eine halbe Stunde dabei, man steht vor diesem Wust an Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen haben wir uns für diesen Podcast gedacht, und ich habe es vorhin schon angeteasert, wir wollen euch als Zuhörende auch einfach mal einen Einblick geben in ein ganz, ganz konkretes Projekt. Weil BNE in RUPP, so wie du es ja jetzt auch erzählt hast, ist, man soll einen Überblick kriegen, es soll implementiert werden in die Lehre und es soll vielfältig die Leute auf dem Campus, Studierende wie Lehrende, ansprechen. Aber jetzt braucht man ja, wenn man zum Beispiel sagt, man studiert Lehramt oder man ist Lehrkraft und will was in der Schule machen, muss man ja immer noch einen Schritt weitergehen. Das ist die Frage, wie kriege ich mal ein Thema zum Beispiel in den Unterricht und wie kann ich es nachhaltig machen, auch im Sinne von, ich muss nicht von vorne anfangen, mir die Sachen zu überlegen. Und deswegen haben wir mit Ramona Reichert gesprochen von Healthy Seas. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum wählt man die aus? Also wer Healthy Seas ist, hören wir gleich. Aber ich will auch so ein bisschen immer erklären, wie kommen wir eigentlich darauf, mit Leuten zu sprechen und zusammenzuarbeiten. Und bei Healthy Seas ist es ganz einfach. Nämlich eine Kollegin hier aus dem Lehrkräfte-Plus-Team der PSE engagiert sich bei Healthy Seas und hat auch einen VR-Stand gehabt auf eine unserer Tagung vergangenes Jahr. Und damit, das war cool. Also mit einer VR-Brille kriegt man mich als Digitalisierungsbeauftragter sowieso. Aber ich sage, da wollen wir nochmal tiefer einsteigen. Und Healthy Seas ist ein Nachhaltigkeitsprojekt zu Ziel 14, nämlich Leben unter Wasser. Und was die genau machen und was sie im Angebot haben, das erzählt uns jetzt Ramona Reichert ein bisschen genauer.
Healthy Seas ist eine in den Niederlanden ansässige Meeresschutzorganisation. Eigentlich sind wir aber global tätig mittlerweile tatsächlich. Unsere Arbeit fokussiert sich rund um das Thema der Geisternetze, also zurückgelassene oder verloren gegangene Fanggerätschaften, in denen Meeren weiterhin fischen. Unsere Arbeit basiert auf drei Säulen, nämlich der Bildungsarbeit als auch der Prävention zusammen mit den Beteiligten des Fischereisektors und Unterwasseraufräumaktionen mit Tauchern. Prinzipiell bekommen wir Bescheid, dass ein Netz verloren gegangen ist oder auch es gibt so Krabbenkäfige, denn die können auch während eines Sturms zum Beispiel von Schiffen gespült werden. Das ist natürlich auch für die Fischenden sehr doof, denn das kostet viel Geld, das zu ersetzen. Und wir haben mittlerweile ein gutes Netzwerk. Die rufen dann teilweise an und sagen uns Bescheid. Oder auch die Taucher gehen in ihrer Freizeit raus und machen Tauchgänge. Und schlussendlich gibt es dann eine Aufräumaktion. Das ist dann gut geplant, denn das ist eine sehr gefährliche Arbeit, um diese Fanggeräte rauszuholen aus den Meeren. Die werden dann an Land gebracht, sortiert und gereinigt und in die jeweiligen Recyclingwege zugeführt durch unsere Partner. Da gibt es einmal eine Firma Aquafil in Slowenien, die ein tolles System entwickelt hat, um Nylon 6 zu regenerieren, sodass das tatsächlich eine Qualität hat wie Nylon 6 aus Erdöl, also einfach 100% regenerierbar sozusagen. Und andere Arten von Plastik und Netzen werden dann geupcycelt in verschiedene Produkte wie Armbänder beispielsweise. Das ist eben dieser eine Teil. Und dann gehen wir auch an Schulen oder an Universitäten oder auch tatsächlich an Events, die für das breite Publikum gedacht sind. Und kommen mit unseren Infomaterialien, haben interaktive Spiele dabei, damit da jeder das ausprobieren kann und mehr Infos bekommt und hoffentlich eben durch den interaktiven Teil das auch nachhaltig im Gedächtnis bleibt.
Kurzer Einblick war das in Healthy Seas. Wir wollen euch aber noch einen zweiten geben, weil ich habe VR gerade angesprochen. Und da muss man natürlich jetzt ein bisschen drauf eingehen, denn Healthy Seas bietet sogenannte VR-Experience an für Schulen, wo man nämlich diese Unterwasserwelt kennenlernen kann und die Arbeit der Menschen, die einen kleinen Teil zur Ozeanreinigung und zum Recyceln von Netzen beitragen. Und Anna, ich weiß nicht, wie dir das geht. Unter Wasser ist für mich sehr weit weg. Und du hast natürlich jetzt zu den Sachen recherchiert. Wie ist das für dich, die Unterwasserwelt? Gibt es da einen Bezugspunkt? Weil du hast erzählt, auf dem Bauernhof aufgewachsen, da werdet ihr wahrscheinlich keine Garnelenfarm gehabt haben. Gibt es zwar mittlerweile, aber wahrscheinlich hast du von anderen Tieren gesprochen.
Ja, nee, also zu Unterwasser habe ich auch wenig Bezüge, muss ich sagen. Also ich war auch noch nie tauchen oder so. Also ich kenne das auch nur aus Aufnahmen, Bildern, Filmen, wie auch immer. Ich glaube, Unterwasser ist immer eine sehr faszinierende Welt für Menschen, weil es eben was Unbekanntes ist, was man nicht kennt. Ist ja auch manchmal spannend, wenn so gesagt wird, wie viele Tiefseefische überhaupt noch nicht oder Tiefseelebewesen überhaupt noch nicht irgendwie bekannt sind, die es wahrscheinlich gibt, von denen keiner weiß. Also irgendwie hat es auch was Mysteriöses. Ich glaube, es ist schon was sehr Faszinierendes einfach. Aber klar, ja, es ist weit weg für uns so. Und damit sind auch die Probleme, die damit zusammenhängen, oft weit weg.
Ja, es gibt immer diesen Satz, wir wissen über die Oberfläche des Mondes mehr als über unsere eigenen Meere. Ja. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann es mir zumindest gut vorstellen, weil es da eine gewisse Logik hintergibt. Und da hat Hathisis halt VR im Angebot und wir hören einmal rein, was man dort erleben kann.
Wir haben eine Virtual Reality Experience mit Brille und Computer und allem, was dazu gehört. Und was dort stattfindet, ist einmal eine Einführung zu dem Thema der Geisternetze und der Kreislaufwirtschaft. Dann können die Teilnehmenden selbst zum Taucher werden. Das fängt damit an, dass sie auf dem Boot Ausrüstungsgegenstände auswählen und anziehen. Da wird ein bisschen was dazu erklärt. Und dann gehen sie unter Wasser mit einem Tauchbuddy, wie man das so macht im echten Leben. Man taucht niemals alleine, sondern immer im Team aus Sicherheitsgründen. Und dann haben sie ihren Tauchbuddy und können unter Wasser durch ein Wrack tauchen. Wracks sind auch tatsächlich im echten Leben ein Ort, an dem sich viele Geisternetze sammeln, einfach weil sie von der Topografie her, vom Meeresboden her, ja, wegstehen. Und ein Netz, das dran vorbeidriftet oder auch hängen bleibt daran, das sammelt sich da. Und so findet sich dann in diesem digitalen Unterwasserwrack auch ein Geisternetz, das die teilnehmende Person dann einfach via Hebesack, wie die Taucher auch, an die Wasseroberfläche bringen kann. Und das kann sie tatsächlich alles selber auslösen, Knöpfe bedienen, also da passiert richtig was, das kann man selber leiten, diese Unterwassererfahrung. Dann gibt es nochmal einen Abspann, was jetzt mit dem Netz passiert und welche Produkte daraus entstehen können. Das ist natürlich super toll.
Wenn man da mal einen Eindruck von bekommen möchte, es gibt einmal Möglichkeiten, HTCs zum Beispiel an Schulen oder Bildungseinrichtungen zu holen. In der Regel übrigens kostenfrei, weil da eine ganze Reihe an PartnerInnen hintersteckt, die das mitfinanzieren, findet man auf deren Website in den Shownotes. Ich kann aber sehr empfehlen, mal auf deren Website bzw. YouTube-Kanal vorbeizuschauen, weil man da mal ein paar Dinge wirklich sehen kann. Also das ist ein Thema, da ist Gucken cooler als Hören definitiv. Aber ich finde das einen wahnsinnig spannenden Einblick, weil es was zum... Ja, also es ist jetzt Quatsch, wenn ich sage, VR, das ist was zum Anfassen. Aber im übertragenen Sinne, es ist eine ganz andere Form, sich einem Thema zu nähern. Wie erlebst du das in deiner Arbeit, in deiner Beschäftigung mit Nachhaltigkeit, dass Menschen nicht nur abstrakt über die Dinge sprechen, sondern konkret was erleben, was erfahren können? Welche Rolle spielt das in der Bedeutung für Bildung, für nachhaltige Entwicklung?
Das hat eine ganz große Bedeutung. Das finde ich extrem wichtig, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung eben nicht nur eine kognitive Bildung ist, sondern eine ganzheitliche Bildung und gerade dieser Erfahrungsbezug da drin eine ganz große Rolle spielt, weil der Wert von Natur, von unserer Umwelt und so weiter erst auch durch diese Erfahrung überhaupt begriffen werden kann für viele, gerade wenn es die Möglichkeit sonst für sie nicht gibt, diese Erfahrung zu machen, weil Unterwasser weit weg ist oder weil sie in der Stadt wohnen und viel Natur einfach gar nicht kennen oder gewohnt sind, hat das einen ganz, ganz großen Wert. Also Bildung für nachhaltige Entwicklung zielt eben nicht nur auf kognitives Wissen, sondern auch eben auf Emotionen, auf Erfahrungen, darauf meinen eigenen Werten mich auseinanderzusetzen. Und dazu braucht es eben auch solche Elemente.
Das mit Emotionen finde ich total spannend, dass du das erwähnst. Man kann natürlich Emotionen über dramatische Ereignisse bekommen. Das erleben genug ja aktuell. Sei das irgendwelche Überflutungen oder Brände oder was auch immer. Deswegen finde ich so VR-Sachen cool, weil die sind unglaublich emotional. Also wer von euch da draußen noch nie so eine Brille auf hatte, guckt mal, dass ihr eine Chance habt, sowas zu machen. Also wenn ihr die Folge direkt nach rauskommen hört, dann ist das wahrscheinlich gerade die Woche der Didakta in Köln ab dem 20.02. Und ich sage das nicht, weil ich da auf dem Podium auf der Didakta sitze, kann man auch vorbeikommen, aber ich glaube, das wird die wenigsten interessieren. Witziges Thema, aber ist wurscht. Ich finde die Didakta auch gar nicht so großartig als Veranstaltung, aber es gibt die Möglichkeit, da VR-Experience zu machen. Auch ich habe mir die Ausschallliste dieses Jahr noch gar nicht angeguckt, aber es gibt jedes Jahr Möglichkeiten und die Didakta kostet als Studi oder Lehrkraft wirklich nur ein paar Euro. Dafür lohnt es sich mal nach Köln zu kommen an einem dieser 5 Tage. Also das ist so eine Möglichkeit, wo man das mal machen kann. Und jeder, glaube ich, der das erste Mal in so eine virtuelle Realität abtaucht, ist erstmal überwältigt davon, weil es ein unglaublich reales Gefühl schnell wird und man absurde Dinge annimmt. Also ich habe das erste Mal in so einem Ding gesessen und dann habe ich an mir runtergeguckt und da sah ich dann Beine, die gehörten nicht mir logischerweise. Das zu schnallen hat unglaublich lange gedauert. Das ist völlig absurd, weil es ist kognitiv eine winzige Leistung, aber die Eindrücke sind da unglaublich hoch und deswegen glaube ich, dass solche VR-Experience total gut sind, um diese Emotionen bei Menschen zu wecken. Was aber ganz wichtig ist, Folge 8 übrigens des Podcasts kann man nochmal hören, da haben wir nämlich mit Christian Bundenberg über VR im Geschichtsunterricht gesprochen. Und das, was ich aus der Folge für immer mitnehmen werde, ist, das Eintauchen ist leicht. Das Auftauchen aus den VR-Phasen ist total wichtig. Und deswegen gibt es in dem Angebot von Healthy Seas auch nicht nur diese VR-Experience, sondern es kommt natürlich was danach in Form von verschiedenen Angeboten für Schülerinnen und Schüler und auch dazu hören wir Ramona Reichert nochmal.
Ja, das ist dann bei uns meistens so, dass wir eben mit Schüler und Schülerinnen arbeiten und an der Schule sind. Dann gab es meistens vorher einen kleinen Vortrag und im Anschluss daran haben wir dann verschiedene Workshop-Stationen aufgebaut, an denen die Schüler und Schülerinnen auch interaktiv sich selber einbringen können, das selber Erlebte auch nochmal beschreiben können, selber nochmal Produktideen vielleicht auch sammeln können, was könnte man denn jetzt noch alles machen, da kommen immer ganz coole Sachen auch, an die man so gar nicht gedacht hat, und jede lernende Gruppe bringt auch nochmal ja ihre eigenen Ideen mit, die man tatsächlich noch nie gehört hat von anderen Gruppen, und das ist dann sehr spannend auch zu sehen, was passiert denn im Nachgang noch, wenn wir die Virtual Reality für ja Public Events, also zum Beispiel Sommerfeste in Athen oder andere Outreach-Programme, dann gibt es die Möglichkeit, eben diese VR-Experience zu machen. Und im Anschluss gibt es einfach ein kleines Gespräch an unserem Stand, den wir dann aufgebaut haben. Wir haben meistens Produkte dabei zum Anfühlen. Auch die Netze bringen wir tatsächlich mit. Manchmal haben wir viel Platz im Koffer und können ein großes Netz mitbringen. Und dann kann man das so richtig auch anfassen und erleben und Fragen dazu stellen. Und man kann, die Netze sind meistens tatsächlich welche, die eben als Geisternetz im Meer waren und dann von den Tauchern raufgeholt wurden. Und die riechen dann auch noch nach Meer. Wir bringen die zwar gereinigt mit, aber wenn so ein Meergeruch und ein fischiger Geruch mal in was drin hängt, der bleibt da auch gerne. Und dann ist eben da nochmal die Verbindung mit der wirklich realen Welt da, zu sagen, so sah das aus und so fühlt es sich jetzt an. Und dann einfach ins Gespräch zu gehen, weil die Leute dann schon meistens Fragen haben.
Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen mal in ein Projekt, eines von ganz, ganz vielen, die sich für Bildung für nachhaltige Entwicklung einsetzen. Vielleicht kommt ja der ein oder andere von euch auch mal in den Genuss, dieses oder ein anderes Projekt kennenzulernen. Wenn man sagt, okay, ich habe keine Schule, wo ich das machen kann, irgendwie Didakta schaffe ich auch nicht. Du, Anna, wenn du jetzt jemanden triffst auf Studierende, machst Werbung für euer Projekt und die sagen, alles klar, ich will jetzt mal konkret was machen, erfahren. Nicht nur, was ich theoretisch lernen kann, sondern ich will konkret etwas umsetzen. Gibt es da auf dem Campus der Ruhr-Uni Angebote, von denen du weißt, dass man sagt, okay, hier kann ich vielleicht mal loslegen?
Das erste Angebot, was mir direkt einfällt, ist, dass es ja den Studigarten gibt als Verein, aber die ja auch Seminare anbieten. Ich glaube, das ist eine ganz praktische und handfeste Möglichkeit, sich mit ja dem Lebensweg der eigenen Nahrungsmittel auseinanderzusetzen, zu schauen, okay, wie läuft das, dass sie auch wirklich wachsen, was muss man da alles tun, wie kann man sich darum kümmern und auch mit aller Natur drumherum. Das ist, glaube ich, eine ganz praktische und lebensnahe Möglichkeit, das zu tun. Und ich glaube, die freuen sich auch immer, wenn da jemand mitmachen möchte. Und darüber hinaus gibt es, glaube ich, auch an der RUB schon super viele Angebote. Also es gibt ja viele so interdisziplinäre Summer- oder Winterschools, wo man Sachen machen kann, die teilweise sich auch ganz explizit mit Themen von Nachhaltigkeit beschäftigen, teilweise auch mit Themen, die so weiterverwandt damit zu tun haben, manchmal auch gar nicht. Aber schon allein die Form davon, zusammen an einem Projekt zu arbeiten oder wirklich mal intensiv aus interdisziplinärer Perspektive an einem Thema zu arbeiten, ist was, was eigentlich so im Thema BNE schon sehr nahe liegt, dass man sich wirklich thematisch gebunden, partizipativ, interdisziplinär mit Themen auseinandersetzt. Und ich glaube, auch da lohnt es sich mal reinzugucken. Und ja, wenn es darum geht, sich doch so ein bisschen damit zu beschäftigen, gibt es auch das Nachhaltigkeitszertifikat, wo man auch mal gucken kann, lohnt sich das für mich oder gibt es einfach Angebote, die da drin stecken, an denen ich mich einfach so mal beteiligen kann. Also da gibt es auch mal eine Praxisphase in dem Seminar, wo man mal gucken kann, ist da was bei, was mich vielleicht anspricht. Und, das darf ich nicht vergessen, wenn man auf der Suche ist und gerade nichts weiß, gibt es auch das Nachhaltigkeitsbüro hier in der RUB, das ja auch vor allem studentisch betrieben ist, wo die sich auch immer freuen, wenn man sich bei denen mal meldet und irgendwie fragt, hey, wisst ihr noch was, wo ich dabei sein könnte, wo ich mitmachen könnte? Das ist genau deren Job, da irgendwie auch nochmal Sachen zu vermitteln, zu verbreiten und Kontakte zu knüpfen. Also da kann man sich super gern melden. Die haben einen Instagram-Account, die haben eine E-Mail-Adresse, man kann da vorbeigehen oder anrufen.
Ich weiß jetzt nicht, ob du gerade einen Satz gesagt hast, also vor der guten Werbung fürs Nachhaltigkeitsbüro, den du dir vorher zurechtgelegt hast in der Vorbereitung. Falls nicht, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, weil da kann man noch was draus machen, würde ich sagen. Ich fand es nämlich total gut, diesen Dreischritt. Thematisch abgegrenzt, interdisziplinär, partizipativ. Das finde ich gerade ganz grandios, weil da, genau das ist es. Also ein Thema zu finden und zu sagen, ja, da gehe ich rein, aber immer multiperspektivisch, immer aus verschiedenen Fachrichtungen und nie alleine. Die Frage hatte ich mir vorher nicht aufgeschrieben, aber ich stelle sie jetzt, wird das bei euren Modulen irgendeine Rolle spielen, dass man das nicht nur alleine machen kann, also dass man sich da vernetzen kann? Gemeine Frage, ich weiß. Es ist nämlich online echt schwierig, sowas zu machen, wer genau, das schon mal Module gemacht hat.
Es ist online echt schwierig und was erschwert dazukommt, ist, dass dieses Portal im Prinzip größtenteils ohne Lehrendenbetreuung am Ende funktionieren muss.
Und wahrscheinlich asynchron, würde ich mal vermuten.
Genau, und auch komplett asynchron. Deswegen, also wir haben da wirklich drüber nachgedacht und überlegen auch noch, ob es Möglichkeiten geben wird oder ob wir doch noch irgendeine Art von Betreuung für das dafür finden. Einmal, damit es eben so eine Zusammenarbeit geben kann, aber auch, damit es die Möglichkeit gibt, sowas wie Freitextantworten oder so zu geben und einfach mal über Sachen reflektieren zu können und dafür auch ein Feedback zu bekommen. Also sonst kann man das natürlich machen, aber das Einzige, was, wo man für mal quasi ein Feedback oder eine Korrektur kriegen kann, sind natürlich geschlossene Fragen, weil alles andere wird über Moodle irgendwie schwer zu korrigieren zu sein, wenn sich keiner das angucken wird.
Vielleicht werden wir da mit der KI-Thematik nochmal genau. Möglichkeiten bekommen, wobei ich bin da skeptisch. Also nicht, ob das kommen könnte, da sehe ich Möglichkeiten, ja. Aber bis wir das in solchen Systemen drin haben sind. Genau. Und das Gute ist vor allem.
Ja. Aber deswegen finde ich es auch so wichtig, dass eben dieses Selbstlernmodul nicht für sich alleine steht, sondern zumindest wenn es als Lerngebot genutzt wird, immer quasi mit dem Seminar zusammenhängt, wo man eben diese ganzen Dinge, die eigentlich zu BNI dazugehören, die man aber in so einem Kurs nicht abdecken kann, einfach nochmal aufgefangen wird. Eben zusammenarbeiten, aber auch nochmal wirklich über Dinge reflektieren, auch nochmal kritisch nachfragen. Das kann man alles in so einem rein virtuellen Format ja alles nur bedingt, wenn es da keine Rückmeldung und keine zweite Person zu gibt.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Anna. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke in euer Projekt. Und ich glaube, alle haben was zu tun, nämlich bne.ru.de. Abschließend, kennt ihr, wir freuen uns über Feedback und Kommentare zum Podcast. Also meldet euch gerne über Social Media. Da hat es übrigens einige Änderungen gegeben. Wir haben uns von X, früher mal Twitter, verabschiedet Ende 23. Ihr findet uns aber bei Instagram, bei Threads ganz neu, auf LinkedIn neu, weiterhin auf YouTube und natürlich über die Homepage pse.rupp.de. Und es ist noch nicht ganz klar, was das Thema der nächsten Folge sein wird. Also wir sind in Aufnahmeproduktion, aber in welcher Reihenfolge wir es ausspielen, das hängt noch von ein paar anderen Faktoren ab. Aber das Thema Nachhaltigkeit wird auch noch ein bisschen mitschwingen. Wir werden nämlich über nachhaltige Software sprechen, in Form von Open-Source-Software im Schulkontext. Und über nachhaltiges Lernen werden wir auch irgendwie sprechen. Es geht nämlich um alternative bzw. zeitgemäße Prüfungsformate. Das sind Themen, auf die ihr euch auf jeden Fall im Frühjahr freuen dürft. Also schaut vorbei auf Social Media, lasst ein Abo bei YouTube da und hört vor allem den Podcast. Bis dahin.